Ja, so eine kleine Blue Note war eben doch mit dabei. Und das ist auch eigentlich schon der Inhalt der Predigt. Das heißt, ein wenig von dem Leid tropft in unser Leben immer hinein. Eine kleine Blue Note ist immer dabei. Johannes 16, Vers 16 bis 23. Wer seine Bibel dabei hat, möge sie mit aufschlagen. Es ist ja nur eine Übersetzung, die ich da vor mir habe und ihr dann auch. Ich werde nur noch kurze Zeit bei euch sein. Dann seht ihr mich nicht mehr. Bald nach meinem Weggehen aber werdet ihr mich wiedersehen. Was meint er bloß damit, fragten sich die Jünger. Was heißt, ich werde nur noch kurze Zeit bei euch sein? Dann seht ihr mich nicht mehr. Aber bald darauf werdet ihr mich wiedersehen. Und was bedeutet es, wenn er sagt, ich gehe zum Vater? Sie überlegten weiter. Und was meint er mit nur noch kurze Zeit? Wir verstehen das nicht. Jesus merkte, dass sie ihn fragen wollten und sagte, macht ihr euch darüber Gedanken, dass ich angekündigt habe, ich werde nur noch kurze Zeit bei euch sein? Dann seht ihr mich nicht mehr, aber bald darauf werdet ihr mich wiedersehen. Ich sage euch die Wahrheit, ihr werdet weinen und klagen und die Menschen in dieser Welt werden sich darüber freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll sich in Freude verwandeln. Es wird so sein wie bei einer Frau, die ein Kind bekommt. Sie macht Schweres durch. Doch sobald ihr Kind geboren ist, sind Angst und Schmerzen vergessen. Sie ist nur noch glücklich darüber, dass ihr Kind zur Welt gekommen ist. Auch ihr seid jetzt sehr traurig. Aber ich werde euch wiedersehen. Dann werdet ihr froh und glücklich sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Am Tage unseres Wiedersehens werden all eure Fragen beantwortet sein. Was für ein Predigttext. Die Jünger werden wieder mal dargestellt, nicht unbedingt als die großen Glaubenshelden, als diejenigen, die alles wissen, alles kennen und eben mit dem, was sie wissen und kennen, in die Welt hinausgehen und das Christentum in die Welt verbreiten und so weiter und so weiter. So wäre es doch eigentlich normal, so muss das doch sein. Die Jünger überlegen miteinander, was meint er bloß, wenn er sagt, bis auf eine kleine Weile und bis das und was, wie soll man das denn einordnen? Warum sagt Jesus so etwas? Wir verstehen das nicht. Ankündigung des Leids. Das Leid wird angekündigt. Ungewöhnlicher Predigttext und eine ungewöhnliche Zeit sicherlich auch dafür. Wir befinden uns ja in der Zeit zwischen Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, all diesen Dingen. Der Name des Gottesdienstes heute ist Jubilate, jauchzt Gott alle Lande aus Psalm 66 und dann so ein Predigttext. Wir verstehen das alles nicht. Warum das Leid? Wieso gehst du? Lässt du uns wieder alleine? Was soll das eigentlich alles? Leidensankündigung. Ausgesprochen vor der Kreuzigung, von Jesus ausgesprochen vor der Kreuzigung, die kommt ja noch, vor Karfreitag. Also ist das zumindest auch ein prophetischer Text. Ich werde bald gehen, ihr werdet mich bald nicht mehr bei euch haben. Jesus redet mit seinen Jüngern. Im Johannesevangelium gehört das hier zu den Abschiedsreden Jesu. Das heißt also von Kapitel 13 angefangen bis Kapitel 17, das sind die Abschiedsreden Jesu. Eingeleitet werden diese Abschiedsreden mit dem Abendmahl. Das heißt eigentlich mit einem Mahl, wo man denkt, dass es wahrscheinlich das Abendmahl ist, denn im Johannesevangelium ist alles ein bisschen anders. Ein Mahl mit der Fußwaschung. Jesus beugt sich nieder, wäscht seinen Jüngern die Füße. Petrus will nicht, das machst du nie, es ist Sklavenarbeit, ich möchte nicht, dass du das an mir tust. Dann Kapitel 15, der Weinstock, ihr seid die Reben. Dann Kapitel 16, Heiliger Geist, er wird kommen und euch in alle Wahrheit führen. Er wird euch in alle Wahrheit führen. Und dann dieser Predigttext, wir haben keine Ahnung. Kurz vorher, in dem Vers vorher, wird noch gesagt, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit führen Und dann hier ist die große Nulllinie, nichts. Nichts verstanden, keine Ahnung, was Jesus damit meint. Was für ein merkwürdiger Predigtext, was für eine merkwürdige Situation. Was will Jesus damit sagen und was bezweckt Johannes damit, das uns zu überliefern, die Jünger darzustellen als Leute, die keine Ahnung haben? Die Ungewissheit der Jünger, nirgends wird sie schärfer dargestellt und dem gegenübergestellt, was der Heilige Geist wirkt. Die Apostel in ihrer Gesamtheit haben keine Ahnung. Jesus spricht zu ihnen, sie verstehen es nicht, nicht das Geringste des Inhalts. Eine kurze Zeit. Sicherlich auf den Erwartungen der damaligen Zeit zu verstehen. Die Jünger spüren ja auch, die Zeit zur damaligen Zeit spürt, dass mit dem, dass Jesus jetzt in Jerusalem ist, dass er eingezogen ist in Jerusalem mit dem Palmsonntag, mit all dem, was da passiert. Sie tun die Blätter der Palmen runter auf den Fußboden, legen ihre Jacken davor aus. Sie empfangen den Erlöser, den künftigen Erlöser. Alles läuft auf irgendeine besondere Situation hin. Jetzt geht's los, jetzt läuft's. Und dann sagt Jesus so ein Wort auf eine kurze Weile werdet ihr mich nicht mehr sehen. Ich werde bald nicht mehr da sein. Na, jetzt geht's doch los. Wir denken, du bist der Erlöser. Sie warten auf ein Zeichen dieses Mannes und sie würden alle zu den Waffen greifen und endlich einen Befreiungskampf gegen die Römer führen. Und dann sagt er, ich bin aber bald nicht mehr da. Du sollst das doch anführen. Du sollst uns doch sagen, wo wir zuschlagen sollen. Bald werde ich nicht mehr da sein. Wer soll das einordnen in so einer Situation? Wir würden so gerne zuschlagen, nicht? Wenn es darum geht, das eigene Land zu befreien, dann muss man doch so richtig zuschlagen, na klar. Wie denn sonst? Das ist menschlich, das ist zutiefst menschlich. Kurze Zeit, ich bin dann mal weg. Und, was dann? Und dann werdet ihr weinen. Ach toll. Und ihr werdet Leid haben. Noch besser. Dass man diese Ankündigung Jesu irgendwie nicht einordnen kann, das kann man nachvollziehen. Und dahin, wo ich gehe, könnt ihr mir nicht nachfolgen. Da platzt es dem Petrus raus. Wir folgen dir überall hin. Ich gehe mit dir in den Tod. Und Jesus sagt, au hauaha. Der Hahn kräht und du verleugnest mich dreimal. Dass das die Jünger irritiert und sie nicht genau wissen, ja, was will denn der jetzt eigentlich? Ist das jetzt der Erlöser, der uns von den Römern erlösen soll? Oder was ist das eigentlich für ein komischer Typ? Der müsste doch jetzt die Posaune blasen und wir haben den Aufstand und die Römer sind draußen und das Land gehört wieder Gott. Unserem Gott. Wem denn sonst? Ich bin dann mal weg. Und ihr werdet Leid haben. Aber liebet einander. Das kann man in so einer Situation, wo sie kurz vor einem Kampf stehen, gar nicht hören. Liebet einander. Nicht? Haut den Feinden die Dingens ins Gesicht. Nicht? Das hätte eher gepasst. Liebet einander. Unverständnis der Jünger. Ich kann es nachvollziehen. Eigentlich die Leidensankündigung, die bei den Synoptikern, also bei Matthäus, Markus, Lukas, eine Leidensankündigung Jesu ist. Ich werde jetzt bald leiden. Ist hier im Johannesevangelium eigentlich eine Leidensankündigung der Jünger, für die Jünger. Ihr werdet leiden. Und plötzlich ist die Frage, ja, was soll denn das bei Johannes sein? Leidensankündigung für die Jünger? Normalerweise ist das doch anders formuliert. Normalerweise wird gesagt, Jesus leidet und er wird und so weiter, wird das alles ausgeführt. Und hier wird eigentlich den Jüngern angekündigt, dass sie weinen und trauern und Schwierigkeiten und all diese Dinge. Leid für die Jünger. Das Leid der Jünger wird thematisiert. Ihr werdet leiden und trauern. Ja, aber Herr, wenn du das schon weißt, warum lässt du das denn zu? Du weißt es schon und tust nichts dagegen? Was kommen da für Fragen hoch? Gott weiß vom Leid der Welt und tut nichts dagegen. Wenn es Leid in der, wenn es einen Gott in der Welt gibt, dann müsste er doch das Leid in der Welt und so. Ihr kennt diese ganze Argumentation. Das wird im Herzen der Jünger ähnlich vor sich gegangen sein. Herr, wenn du das schon weißt, warum tust du denn nichts dagegen? Hast du nicht genug Macht? Brauchst du mein Schwert? Hier hast du es. Leidensankündigung an die Jünger. Ihr werdet leiden und ich werde euch verlassen. Was für eine Botschaft. Ihr werdet leiden und trauern und weinen und ich werde euch verlassen. Ich bin dann mal weg. Wenn Glaube so aussieht, dann ist Glaube nicht gut. Ich höre das schon, wie Paulus das im Herzen hat, das Jesus zu sagen. Er hat das ja an gegebener Stelle bei der Ehe gesagt. Wenn Ehe so ist, dann ist nicht gut zu heiraten. Wenn der Mann der Frau nicht so richtig da war. Und hier ja doch ähnlich. Ich bin dann mal weg. Wenn Gott zu mir sagt, ich schicke dich den Weg, aber ich gehe nicht mit. Wie kann man sich auf so einen Gott verlassen? Herr, wir verstehen das nicht. Was soll das? Warum sagst du sowas? Ich kann die Zweifel, die Fragen der Jünger mit Händen greifen. Leid gehört manchmal dazu. Leid gehört möglicherweise für uns dazu. Für unser Leben, in unserem Leben, es geschieht. Ihr werdet leiden. Und Jesus macht ja durchaus auch deutlich, dass das nicht an der Schuld der Jünger liegt. Das, was da geschieht, da sind ja nicht die Jünger dran schuld. Die anderen werden sich freuen über das, was da passieren wird. Und ihr werdet weinen. Das hat ja nicht damit zu tun, dass die Jünger irgendwas falsch gemacht haben. Petrus macht einiges falsch, natürlich. Aber es gibt Situationen auch im Leben eines Christen, da sind die Dinge nicht deswegen kaputt, weil ich irgendwie daran was kaputt gemacht habe, irgendeinen Fehler habe, ich daran schuld wäre, sondern Leid geschieht. Das Bild, was Jesus verwendet, das Bild einer Geburt, macht das ja deutlich. Die Geburt ist ja nicht dazu da, dass Schmerzen für eine Frau entstehen, sondern dass ein Kind geboren wird. Man darf das Ziel nicht aus den Augen verlieren oder nicht ein falsches Geschehen für das Ziel halten. Das Ziel ist nicht, dass ein Mensch Schmerzen hat, aber es geschieht auf dem Weg der Geburt. Und das gehört ganz normal zum Leben dazu. Schmerzen und Leid gehören manchmal zu unserem Leben ganz natürlich dazu. Und Gott nimmt sich die Freiheit, uns das nicht zu erklären. Er sagt es uns, es wird passieren. Ich sage euch aber nicht, warum. Ihr werdet weinen und die anderen werden sich sogar darüber freuen. Leid und Angst und Weinen gehört zu unserem Leben dazu. Es geschieht einfach. Das Handeln Gottes ist manchmal unverständlich, manchmal rätselhaft, zumindest für unser Verstehen, das, was wir einsortieren können. Die Jünger haben in dieser Zeit zwischen Karfreitag und Ostern manche Sachen nicht einordnen können, nicht verstehen können. Sie waren völlig durch den Wind. Und haben manche Sachen gar nicht mehr hören können, was Jesus gesagt hat. Wichtig ist aber wahrzunehmen, Gott plant nicht das Leid und die Tränen, aber es geschieht. Die Zeit der Orientierungslosigkeit der Jünger ist von Gott nicht geplant, aber es geschieht. Und das dürfen wir nicht verwechseln, das dürfen wir nicht vergessen. Die anderen jubeln, ihr werdet trauern. Unser Leben tickt so. Geburt spricht von der Normalität des Schmerzens. Manchmal ist es nicht nur Schmerz, sondern auch Verletzungen, Einschnitte, Blut, Infektionen, aber all das sind Beiwerkgeschichten. Vergiss das nicht in deinem Leben, wenn du in so einer Situation steckst. Das ist Beiwerk, das ist nicht das Ziel, was Gott mit dir hat. Gott schickt dich nicht in das Leid hinein, so wie er ja eine Frau in das Leid einer Geburt hineinschickt. Aber er schickt sie in die Geburt hinein, damit sie ein Kind bekommt. Wenn Gott mit dir so umgeht, dann halte an ihm fest und lass das nicht los, lass ihn nicht los. Halte am Glauben an Jesus fest, auch wenn er dich durch Zeiten durchschickt oder hineinschickt, die dir unverständlich sind, wo du manche Dinge nicht einordnen kannst und du weißt nicht, warum passiert das. Jesus sagt das hier seinen Jüngern. Es wird eine Zeit sein, sie wird kurz sein, aber es wird diese Zeit geben. Da schicke ich dich mitten hinein, aber du wirst weinen. Und über deinen Tränen werden sich andere noch freuen. Über deiner Trauer werden andere noch jubeln. Ich finde es hochinteressant, dass die Evangelien solche Sachen nicht aussortieren und sagen, ah, das ist zu schwer, das braucht man nicht. Friede, Freude, Eierkuchen reicht uns, Amen, Schluss. Weil es unserem Leben nicht entspricht und auch weil es dem nicht entspricht, was Jesus für uns hat oder welchen Weg er mit uns geht. Schmerzen gehören dazu. Gott lässt mit der Geburt ein kleines neues Leben entstehen. Und genau das geschieht ja bei Kreuzigung und Auferstehung. Es entsteht neues Leben. Dass die Jünger ein wenig von dem Geburtsschmerz des neuen Lebens, des neuen Bundes mitbekommen, wahrnehmen, gehört einfach zum Geburtsvorgang dazu. Und dass wir als Beauftragte der Herrlichkeit Jesu dieses neue Leben mit in die Welt hinein verkündigen dürfen, dass wir daran Leid tragen, gehört zum Geburtsvorgang dieser Verkündigung mit dazu. Gott möchte diese Welt erlösen und nicht nur unsere Couch, auf der wir ruhen, schaffen. Der wir fröhlich und friedlich von aller Not unbeleckt dem nächsten Fußballspiel entgegensehen. Das ist nicht das Ziel Gottes. Das ist vielleicht unser Ziel, weil es da so bequem ist. Aber das ist nicht das Ziel Gottes. Dreimal der wichtige Hinweis nach der kurzen Zeit. Das ist, wie Jesus wichtig, seinen Jüngern auch noch mitzugeben. Es ist eine kurze Zeit. Und das stimmt ja. Beim Geburtsvorgang, eben gerade noch schreit meine Frau. Und dann hat sie das kleine Würmchen auf dem Bauch und es sind Freudentränen da. Das geht in einer Sekunde wie abgeschnitten. Und Jesus sagt, das wird bei der Wiederkunft ähnlich sein. Das wird bei dem Moment, wo ihr nach der Auferstehung mit mir redet, wird euch das ähnlich gehen. Abgeschnitten, kurz, ganz kurze Zeit. Ganz kurze Zeit. Darum nimm diese Zeit, wenn es Leid gibt, aus der Hand Gottes. Interessanterweise wird auch in der Endzeitrede Jesu, Matthäus 24 und 25, das Bild der Geburt verwendet. Und er macht deutlich mit den Wehen, dass es heftiger wird, die Ausschläge immer höher sind und dann ist es, die Zeit wird um euretwillen verkürzt werden. Auch da dieses Moment der verkürzten Zeit. Ist dieser Predigtext unter Umständen nicht nur ein prophetisches Wort für die Zeit zwischen Kreuzigung und Auferstehung? Interessanterweise, wenn man sich dann den Predigtext nochmal ansieht, ist es wie eine Predigt an die Jünger jetzt. Ihr habt jetzt Leid. In der Zeit vor der Kreuzigung hatten die Jünger noch keinen Leid. Da hatten sie das Schwert in der Scheide und wollten loslegen. Da war das Leid für die anderen gedacht. Ist das unter Umständen ein prophetisches Wort für die Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft? Ein prophetisches Wort für die Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft? Ich werde gehen. Ich gehe zum Vater. In Kapitel 16, Vers 10 ist dieser Vers. Heiliger Geist wird euch in alle Wahrheit führen und so weiter und so weiter und euch lehren. Ich werde gehen zum Vater, Ankündigung der Himmelfahrt. Dorthin können die Jünger kommen. Jesus bereitet ja Wohnung für seine Jünger. Aber es dauert eben eine Zeit, bis er wiederkommt. Und die Zeit in dieser in diesen Momenten ist allerdings gefüllt mit Leid. Die Löwen für den Circus Maximus, die leben ja schon, wo dann die Christen vorgeworfen werden. 300 Jahre Christenverfolgung in dieser Zeit, vor der Wiederkunft, warum kommt Jesus jetzt noch nicht? 2000 Jahre für uns. Was heißt kurze Zeit in Bezug auf die Ewigkeit? Offensichtlich verlängert Gott die Gnadenzeit immer noch ein Stückchen mehr, um uns die Gelegenheit zu geben, Menschen zu erreichen mit seinem Wort, mit seinem Evangelium. Wehe, wenn wir die Couch und das Fußballspiel für den Sinn unseres Lebens halten. Er will uns aussenden in diese Welt hinein. Das Ende des Leids. Jesus sagt, es wird kurz kommen und schnell kommen. Und dann werdet ihr plötzlich keine Fragen mehr haben. Die Fragen, die vorher noch so wichtig waren, die euch drängend waren, warum lässt Gott das zu? Und all diese Dinge werden plötzlich in einer Klarheit gar nicht mehr da sein. Euch wird alles sonnenklar sein, selbstverständlich. Ja, ja, stimmt, ja, da so war's. Und die Fragen sind weg, wie weggepustet. Die Fragen, die uns heute wichtig sind, warum lässt Gott das alles zu, sind Fragen, die wie in einem Hauch weggepustet sind. Das wird es in der Nähe Gottes gar nicht mehr brauchen, diese Fragen zu beantworten, weil es einfach nicht mehr wichtig ist. Zu den Abschiedsreden Jesu gehört auch der Text Weinstock und Reben, Johannes 15. Es gehört zu den Abschiedsreden. Wenn diese Zeit des Leides ist und kommt, dann will offensichtlich Jesus deutlich machen und deutlich sagen, bleibet in mir. Das, was ihr dann noch tun könnt, ist bleiben. An ihm bleiben. Ihr seid Weinstock, ich bin Weinstock, ihr seid die Reben. Das Bleiben der Rebe, der Trauben am Weinstock gibt das Leben. Es gibt Situationen, da wird man nicht mehr viel tun können. Aber das Bleiben an ihm wird das Leben geben. Es ist wie im Zentrum der Abschiedsreden Jesu. Ihr werdet trauern, bleibt in mir. Ihr werdet Leid haben und weinen, aber bleibt in mir. So werdet ihr Frucht bringen. Offensichtlich nicht durch ein vermehrtes Tun von uns, sondern durch sein Wirken. Der Heilige Geist wird kommen. Er wird tun, er wird wirken. Er wird euch leiten. Er wird euch die Wahrheit aufschließen, von der ihr jetzt im Moment noch wenig oder gar nicht wisst. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich mit dem Leid geschehen nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt? Was hat sich eigentlich verändert im Herzen der Menschen, der Jünger? Eigentlich nur die große Freude, das Leid ist vor der Himmelfahrt genauso wie nach der Himmelfahrt. Leid ist nach der Kreuzigung wie nach der Auferstehung. Die Jünger werden ausgepeitscht, Stephanus wird hingerichtet, Jakobus wird hingerichtet, Petrus, Paulus, Andreas, das Andreaskreuz kopfüber. Das Leid ist noch nicht weg, auch nicht nach Himmelfahrt, auch nicht nach der Auferstehung. Aber die Freude im Herzen der Jünger, das hat sich verändert. Die Art des Umgangs damit, wie Gott uns diese Welt, ja, oder wie wir uns in dieser Welt vorfinden. Freude im Herzen der Jünger. Jesus bereitet seine Jünger offensichtlich auf sein Wiederkommen vor. Jesus bereitet seine Jünger offensichtlich auf das Wiederkommen vor. Lest mal die Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium, welche Themen Jesus da anschneidet. Es beginnt mit dem Abendmahl des Johannes, mit der Fußwaschung, dem Dienen der Jünger für die Jünger, mit dem Akzent des Bleibens, mit dem Akzent, dass der Heilige Geist kommen wird und euch in alle Wahrheit führt. mit dem Akzent, dass wir als Jünger manchmal das Handeln Gottes nicht einordnen können und nicht zueinander kriegen, und mit dem Akzent, dass die Zeit kurz wird, verkürzt wird, wie bei einer Geburt, und dass die Freude dieses Leid in einer Form beendet, wo wir dann nur staunen werden. Der Blick in die Ewigkeit Gottes hier gibt uns Jesus so ein wenig Anteil an dem, was für ihn wichtig ist, was aus der Perspektive Gottes wichtig ist. Und er möchte uns verändern, in der Einstellung für die Dinge dieser Welt. Die Dinge dieser Welt sind nicht das Ziel unseres Lebens, sie sind Beiwerk. Ziel ist eigentlich die Wohnung, die Jesus für uns bereitet in seiner Ewigkeit. Vergessen wir das nicht. Lasst uns miteinander beten und dann wollen wir um den Segen Gottes bitten.